Herzlich willkommen allen Zuhörern von Radio Horeb und Radio Maria. Heute in der Sendung Spiritualität geht es um das Thema Beten im Feuer des Heiligen Geistes. Bei uns zu Gast ist Pfarrer Bernhard Hesse aus Türkheim und durch die Sendung begleitet sie Marion Kuhl. Im Gespräch mit der Samariterin am Brunnen sagte Jesus, Gott ist Geist und alle, die ihn anbeten, müssen im Geist und in der Wahrheit anbeten. So kann man im Johannesevangelium nachlesen. Jesus sagte nicht, sie sollten im Geist und in Wahrheit beten, sondern sie müssen im Geist und in der Wahrheit anbeten. Das heißt, hier geht es um etwas ganz Wesentliches für das Gebet, die Begegnung mit Gott. Aber was heißt das eigentlich und wie macht man das? Um diese Art von Fragen wird es heute gehen in unserer Sendung und dazu ist bei uns im Studio Pfarrer Bernhard Hesse. Grüß Gott, Herr Pfarrer Hesse.
Grüß Gott, Frau Kuhl. Grüß Gott, liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb.
Sie haben in Türkheim eine ewige Anbetung schon seit vielen Jahren. Das heißt, rund um die Uhr wird Jesus Christus im Sakrament Eucharistie angebetet. Das heißt, das Thema Anbetung, Gebet ist Ihnen ein Herzensanliegen und Sie werden wahrscheinlich auch oft gefragt, oder wie macht man das denn eigentlich?
Genau, das ergibt sich automatisch, wenn manchmal Beter selber oder die Leute, die in die Anbetung gehen, vielleicht eine gewisse Stärkung oder Weiterführung wollen, kommt diese Frage auf. Natürlich auch bei Neugierigen, die sagen, wie kann man das überhaupt aushalten, eine Stunde in der Stille zu sein? Was tut man denn da überhaupt? Diese Fragen werden öfters mal an mich gestellt, ja.
Ja, auch bei uns in Balderschwang versuchen wir jetzt die ewige Anbetung mehr und mehr einzuführen, wenn das geht, wenn sich genügend Mitbeter finden. Auch da kommen diese Fragen öfters. Ja, beten im Feuer des Heiligen Geistes, der uns an Pfingsten geschenkt worden ist. Er muss uns führen in diesem Gebet. Sie werden einige Punkte jetzt zum Beten im Feuer des Heiligen Geistes sagen. Wir freuen uns auf Ihren Vortrag.
Ja, danke schön, Frau Kuhl, liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb. Ich freue mich, heute über dieses Thema ein wenig mit Ihnen nachdenken zu dürfen, weil es mich persönlich zutiefst bewegt. Paulus sagt das ja einmal auch als Ermahnung, betet jederzeit im Geist. Frau Kuhl hat schon erwähnt, diese Stelle bei Johannes, Jesus im Gespräch mit der Samariterin, wir müssen im Geist und in der Wahrheit anbeten. Wie überhaupt beten? Gerade denke ich in dieser Sendereihe, die ja Spiritualität heißt, und Spiritualität kommt ja von Spiritus, Geist, also Leben aus dem Heiligen Geist, bewegt uns diese Frage besonders. Wie können wir im Geist leben, im Geist beten? Was meint da Jesus oder Paulus, wenn er uns das aufträgt? Zunächst einmal, glaube ich, geht es um etwas ganz Banales und Einfaches. Ich sage immer wieder so ein wenig mir selber auch und anderen, die mich fragen, ab und zu ist es gut, wenn wir beim Beten einmal den Mund halten. Wir verwechseln gerne Beten mit Reden. Dabei hat Beten sehr viel mit Schweigen zu tun. Viele von Ihnen kennen vielleicht das Beispiel des Propheten Samuel im Alten Testament, der von Gott gerufen wird. Gott ruft seinen Namen und erst als ihm der Hohepriester dann erklärt, dass diese Stimme zu Gott gehört, dann antwortet Samuel im Auftrag des Hohenpriesters Eli an Gott mit diesem wunderschönen Wort, »Rede, Herr, denn dein Diener hört.« Mancher von uns würde vielleicht leichter formulieren, höre Herr, denn dein Diener redet. Es ist nicht verboten, im Gebet zu reden, selbstverständlich, aber es geht im Beten zunächst nicht um unser Reden, sondern vielmehr um das, was Gott tut. Wenn ich in die Anbetung gehe, da denke ich, kann man es am besten feststellen, brauche ich im Prinzip nichts tun, brauche ich nicht reden, sondern ich darf da sein und jetzt mich ganz auf Gott einlassen, der da ist. Das ist der Vorteil der eucharistischen Anbetung, dass diese starke, feurige, erfüllte Gegenwart Gottes in der Hostie auf dem Altar eben spürbar oder nicht im Sinne des Fühlens, aber zumindest glaubbar da ist. Das macht unseren katholischen Glauben ja ein gutes Stück aus, dass wir diese eucharistische Gegenwart ganz fest glauben. Und wenn wir das glauben, dass da wirklich Jesus da ist, dann darf ich mir ja auch vor Augen führen, dass er wohl da nicht untätig da ist, dass er mächtig da ist, dass er mir, der ich mich ihm jetzt aussetze in der Anbetung, etwas schenkt oder etwas an mir tut. Und dass das, was er tut, letztlich wichtiger ist, wie das, was ich tue. Und deswegen ist dieses Schweigen und Hören für das Gebet und für die Anbetung sicher ganz, ganz wertvoll. Nun, bevor wir schweigen können, brauchen wir doch wieder zuerst aber eine erste Phase, wo wir abladen. Ich möchte euch an das Emmaus-Evangelium erinnern, das uns eine wunderschöne Hilfe sein kann, wie wir in diese Haltung des inneren Gebetes, des Gebets im Heiligen Geist eintreten können. Ich denke, Sie kennen es alle, die Emmaus-Jünger sind am Ostertag nach dem schrecklichen Erlebnis der Kreuzigung voll Frust weggegangen von Jerusalem und Jesus geht ihnen nach oder geht mit ihnen. Und das Schöne ist, dass er eben schon zuerst diesen Emmaus-Jüngern zuhört. Er stellt sich ein bisschen dumm und lässt sich erzählen, was sie alles erlebt haben. Was sind das für Dinge, über die ihr auf eurem Weg miteinander redet? Und dann erzählen sie ihm. Das heißt, das Erste, was wir tun dürfen, um in Schweigen zu kommen, ist, dass wir Jesus abladen, was uns gerade belastet, was uns hindert, vielleicht auch in das Schweigen einzutreten. Das Erste, wenn man in die Stille geht, ob in der Anbetung oder auch sonst zu Hause, ist immer, dass wir erst einmal alles ablegen, was mich gerade vielleicht von Gott oder von der Ruhe, von der Stille abbringen könnte. Ich gebe ihm meine Verantwortungsbereiche, ich gebe ihm die Menschen, die er mir anvertraut hat, ich gebe ihm aber auch vor allem meine Sorgen. Werft all eure Sorge auf den Herrn, er kümmert sich um euch, heißt es auch im Petrusbrief. Das heißt, es ist immer wieder eine große Gnade, dass Gott uns erlaubt, alles erst einmal abzuladen, um dann ein wenig still zu werden. Diese Stille kommt erst durch Gott selber zustande. Er möchte reden und deswegen sorgt er in meinem Herzen für Ruhe. Es gibt einen wunderschönen Satz von dem dänischen Philosophen und Theologen Søren Kierkegaard: Als mein Gebet immer andächtiger und innerlicher wurde, da hatte ich immer weniger zu sagen. Zuletzt wurde ich ganz still. Ich wurde, so Søren Kierkegaard, was womöglich noch ein größerer Gegensatz zum Reden ist, ich wurde ein Hörer. Ich meinte erst, Beten sei Reden. Ich lernte aber, dass Beten nicht bloß Schweigen ist, sondern Hören. Beten heißt also nicht, sich selbst reden zu hören. Beten heißt still werden, stille sein und warten, bis der Betende Gott hört. Das war auch meine eigene persönliche Erfahrung, die ich am Anfang mit der Anbetung machen durfte. Ich habe die Anbetung ja so ein wenig kennenlernen dürfen im Heiligen Land und war dort öfters in Anbetungsstunden bei einer geistlichen Gemeinschaft, die tagsüber mehrere Stunden an stiller Anbetung angeboten hat. Bis dato war mir Anbetung auch schon bekannt, aber als Ministrant war ich häufig dabei, wenn man Andachten vor dem Allerheiligsten gebetet hat. Und da ist also immer etwas geredet worden. Stille war meist weniger gegeben. Und bei dieser Gemeinschaft habe ich dann erleben dürfen, wie die Schwestern zwar begonnen haben noch mit einem Lied, aber kaum war das Lied gesungen, war nichts mehr still. Ich war zunächst ein bisschen irritiert, aber im Laufe der Zeit, auch mit Hilfe der Schwestern, die mich dann ein wenig geführt haben, ist mir klar geworden, dass diese Stille, die sich dann ausbreitet, gefüllt ist mit dem Wort Gottes. Dass dann eben sehr wohl Gott beginnt, mit uns zu sprechen. Nicht in der Form, dass wir plötzlich irgendwelche Stimmen hören würden oder Worte jetzt plötzlich in meinem Ohr erklingen. Das, was Gott mir dann sagt, geschieht auf einer Ebene, die wir als Menschen nicht greifen können, die aber doch sehr wirklich ist. Das heißt, wenn ich aus einer Anbetungsstunde hinausgehe, in der ich still war, ist mir oft der Eindruck da, er hat jetzt etwas zu mir gesagt. Ich kann es zwar vielleicht nicht in Worte fassen, aber es ist eine Antwort passiert, gerade vielleicht auf die Fragen, auch auf die Frusterfahrungen oder auf die Sorgen, die mich vorher geprägt haben. Und sei es nur die Antwort, er kümmert sich um mich. Vertraue, fürchte dich nicht. Das sind ja sehr biblische Antworten, die uns aus der Heiligen Schrift heraus immer wieder gegeben werden. Es ist wunderschön, mitten im Alltag durch das Abladen meiner Sorgen in die Stille, in der Gegenwart Gottes zu kommen. Und dann kann eben der Geist Gottes in mir sprechen. Beim Emmaus-Evangelium beginnt Jesus ja dann mit den Jüngern zu sprechen, nachdem sie all diesen Frust abgeladen haben. Er erklärt ihnen den Sinn der Schrift, wie sie es später auch selber erfahren. Und sie erfahren sogar dann in dieser Stille, wo sie Jesus zuhören, das Brennen des Heiligen Geistes brannte uns nicht das Herz, als er unterwegs mit uns redete und uns den Sinn der Schrift erschloss. So bekennen sie dann selber nach ihrer Begegnung mit Jesus in der Eucharistie in Emmaus, als er dann sich ihren Augen entzogen hatte. Das heißt, wir werden in der Begegnung mit dem lebendigen Jesus in der Stille immer wieder dieses Antworten Jesu vernehmen. Und das macht unser Beten erst zu einem echten Gespräch. Bis man in die Stille kommt, meint man oft, beten wäre eben, dass ich Jesus etwas erzähle, dass ich etwas mache, rede, lese, eben bete. Aber wenn man die Stille einmal so richtig auskostet, versteht man, dass Jesus mir ja antworten will und mich in diesen Antworten führen will, die Pläne erklären will, die er mit mir hat, seinen Willen letztlich offenbaren will und mir auf diese Weise einfach Wegweisung und Richtung gibt. Das wäre jetzt so mal ein erster Teil. Vielleicht können wir jetzt schon eine kleine Musikpause halten und das ein wenig im Schweigen, wenigstens im hörenden Schweigen der Musik, ein wenig nachklingen lassen.
Beten im Feuer des Heiligen Geistes, das ist das Thema der Sendung Spiritualität bei Radio Horeb. Auch die Zuhörer von Radio Maria sind mit dabei. Pfarrer Bernhard Hess hat in einem ersten Teil über das Thema Schweigen und Hören beim Gebet gesprochen. Jetzt fährt er fort im weiteren Vortrag.
Ja, liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb, vielleicht nochmal eine kleine Ergänzung noch zum Schweigen. Warum sollen wir eigentlich schweigen? Was bringt uns dieses Schweigen? Ich habe ein schönes Bild da einmal gehört, da hat man mir, ist mir einmal untergekommen. Das ist eigentlich wie in einem Krankenhaus, wenn ich eine Operation vor mir habe. Das Wichtigste, was der Operateur braucht, damit er mich operieren kann, ist, dass ich ruhig bin. Deswegen versetzt er mich oder lässt er mich zuerst in einen narkotisierten Zustand versetzen. Und dann kann er mich erst operieren. Im Beten, in der Anbetung, geht es um etwas Ähnliches. Jesus ist der Arzt meiner Seele. Und er operiert. Jedes Mal, wenn ich zu ihm komme und mich ihm aussetze im Gebet, beginnt er eine sehr schwere Operation sogar, bei der ich eben ganz ruhig sein muss. Er operiert nämlich an meinem Herzen. Und er operiert mein Herz, um es seinem Herzen, auch dem Herzen der Mutter Gottes, ähnlich zu machen. Und dieser Heilungsvorgang, dieses Umgestalten von innen her, im Emmaus-Evangelium heißt es eben dieses Brennen des Geistes in mir, das ja auch eine reinigende, eine heiligende, eine verwandelnde Wirkung hat, die braucht eben meine innere Ruhe, das Schweigen. Und dieses Heilen selbst ist auch wiederum bereits etwas ganz Wichtiges zu sehen. Es geht eben darum, dass ich ihn machen lasse und ins Gebet gehe: Herr, ich bin jetzt da, damit du mich heilst, dass du mich mit deiner Liebe beschenken kannst, dass du mich verändern kannst. Das Wichtigste im Beten tun nicht wir, sondern er. Und das, was er im Kern eigentlich tut, ist etwas sehr, sehr Einfaches. Man könnte es einfach zusammenfassen mit dem Wort Liebe. Er liebt uns, aber in einer nicht emotional greifbaren oder spürbaren Weise, sondern in einer radikalen Weise. Die Liebe steht am Anfang und Ende, sagt die heilige Juliana von Norwich einmal. Gott hat nie begonnen, uns zu lieben. Wir sind ohne Beginn gekannt und geliebt. Das, was Gott am meisten ausmacht, ist Liebe. Wir sagen ja, Gott ist Liebe. Und wiederum, wenn wir vom Beten im Heiligen Geist sprechen, der Geist Gottes ist diese brennende, heilende Liebe Gottes, die sich in uns Menschen hinabsenkt. Ich kann zum Beispiel deswegen gerne auch sagen, wenn ich in die Anbetung gehe, ich gehe jetzt einfach dorthin, um mich eine Stunde lang lieben zu lassen. Damit wird auch schon deutlich, wie so eine Anbetungsstunde zu verstehen ist. Nicht ich mache jetzt dem lieben Gott einen Gefallen und gehe jetzt in die Anbetung oder ins Gebet, sondern ganz anders. Ich biete Gott die Gelegenheit, dass er mich jetzt eine Stunde oder solange ich halt bleibe oder bleiben kann, lieben lassen, dass er mich heilen kann. Deswegen ist für mich die Anbetung und auch das Gebet im Heiligen Geist eben insbesondere immer eine Frage der Liebe. Stellen Sie sich ein junges Pärchen vor. Es sitzt auf der Parkbank. Sie sind frisch verliebt. Sie sind sozusagen heiß verliebt. Sie haben ein Feuer in sich, das füreinander brennt. Sie umarmen sich. Sie küssen sich. Sie schauen sich in die Augen. Sie lieben sich einfach. Genau das ist das Bild für die Beziehung, für das, was eigentlich Gott uns im Gebet schenken will. Er liebt mich. Er liebt mich mindestens so heiß, wie dieses junge Pärchen einander liebt. Und wenn wir auf sein Liebespärchen schauen, da wird es kein Problem sein, wenn so eine Zeit der Gemeinsamkeit, der Vertrautheit, der Liebe einmal etwas länger dauert. Da schaut keiner auf die Uhr, jetzt haben wir uns schon eine halbe Stunde geliebt, jetzt reicht's aber. Nein, sie freuen sich, dass sie füreinander da sind, dass sie sich haben, dass sie beieinander sind, dass sie ihre Nähe erfahren. Und da merken wir auch oft, wie wir vielleicht auch mit ganz menschlichen Rahmenbedingungen oft ans Gebet rangehen, wenn wir dann manchmal stöhnen, ah, jetzt dauert das so lang, oder wann ist jetzt meine Anbetungsstunde endlich rum, oder wie wie lang dauert die Heilige Messe? Da merke ich es als Pfarrer ja öfters, dass Menschen dann ungeduldig sind, wenn man dummerweise mal zu lange gepredigt hat oder die Messe vielleicht mal über eine Stunde dauert. Das sind alles Dinge, wo wir, glaube ich, noch nicht ganz verstanden haben, worum es eigentlich geht. Das ist, dass Gott mir eine Gelegenheit gegeben hat, bietet, wo er mich liebt. Und diese Liebe kann eigentlich nicht zu lang werden, sie kann eigentlich nicht irgendwie langweilig sein. Wenn sie uns langweilig geworden ist, dann hat es nur damit zu tun, dass wir noch auf einer sehr äußeren Form dieses Gebetsvollzuges hängen geblieben sind und noch nicht wirklich in der Tiefe verstanden haben, was uns da Gott eigentlich schenkt. Und das, denke ich, ist überhaupt für unser ganzes Leben wichtig, denn ich kann ja nicht nur zu Gott, ich brauche ja nicht unbedingt jetzt in die Anbetung gehen, um zu Gott zu beten. Diese Gegenwart, diese liebende Gegenwart Gottes ist tatsächlich immer und überall um mich. Auch nochmal größer gesehen, der Himmel ist immer um mich. Wir haben im Deutschen ein bisschen ein Problem mit dem Wörtchen Himmel, weil wir in der deutschen Sprache ja das Wörtchen Himmel in mehrfacher Bedeutung verwenden. Der Himmel ist auch der Ort für uns, wo die Wolken ziehen oder wo dann irgendwo das Weltall beginnt. Und gleichzeitig ist es uns der Ort, an dem wir Gott glauben. Natürlich schon durch die Aussage im Vaterunser, sagen wir ja auch Vaterunser im Himmel. Also ist der Himmel für uns der Ort, wo Gott ist und der Ort, wo die Wolken ziehen. Und dann verwechseln wir das manchmal. Wir meinen, Gott wäre im Weltall oder wäre da oben. Das merkt man ja auch selbst in der Sprache. Wenn wir an Gott denken, dann meinen wir, es ist irgendwie oben. Und gleichzeitig merken wir, das kann doch eigentlich gar nicht stimmen. Gott ist doch nicht an einem fernen Ort im Weltall oder auch nur über uns in den Wolken. Sondern Gott ist doch überall. Oder noch besser, Gott ist immer da, wo du bist. Gott ist da, wo wir Menschen sind. Und dann ist aber logischerweise auch der Himmel da, wo wir sind. Also am besten um uns oder in uns. Deswegen kann Jesus ja auch ohne Probleme sagen, das Reich Gottes ist in euch. Es ist schon zu euch gekommen. Also Gott mit seinem Himmel ist immer um uns. Und damit ist diese Liebe Gottes immer um uns. Und diese Liebe ist auch nochmal eine helfende Liebe um uns, die sich auch ausdrückt in den vielen, die in diesem Himmel drin sind. Wir kennen einmal, wenn wir anfangen, die Engel. Sie sind ja von Gott geschaffene Wesen, die einzig und allein für uns geschaffen sind. Die Gott geschaffen hat, damit sie uns auf unserem Weg des Heiles dienen. Und die Heiligen genauso. Sie sind da, um in ihrem Himmel, um uns zu helfen. Das große Wort, das Sie sicher schon öfter gehört haben von der kleinen heiligen Theresia vom Kinde Jesu, die einmal sagt, ich werde meinen Himmel damit verbringen, um auf Erden Gutes zu tun. Auch die Verstorbenen, die armen Seelen sogar, sind in diesem Himmel angeordnet um uns. Das heißt, du musst gar nie lang weit gehen. Natürlich ist es schön, in eine Kirche einzutreten, um zu beten, erst recht in eine Anbetungskapelle. Aber eigentlich ist dieser Himmel immer schon um uns zu helfen, um uns zu lieben. Gott ist um mich Gewehr bei Fuß, um mir in meinem Alltag seine Zuwendung zu erweisen. Und es ist ein wesentliches Element im Beten, gerade im Beten, das so vom Herzen her eben kommt, dass wir diese Liebe Gottes in unser Leben hereinlassen. Das hängt auch zusammen mit einer uralten Definition von Gebet, die heilige Teresa von Avila uns geschenkt hat und die nach wie vor als Standardaussage, könnte man fast sagen, was ist Beten, gilt. Beten, sagt sie, ist nichts anderes als ein Verweilen bei einem Freund, mit dem wir oft und gern allein zusammenkommen, also diese Intimität auch mit Jesus suchen, um mit ihm zu reden, einfach um bei ihm zu sein, weil wir sicher sind, dass er uns liebt. So formuliert die heilige Teresa von Avila, große Mystikerin, Kirchenlehrerin, die uns die Wahrheit des Betens darin offenbart. Sie hat übrigens heuer ja ihren 500. Geburtstag, großes Jubiläumsjahr. Wir dürfen sicher sein, dass Gott uns liebt, und diese Liebe Gottes erfahren wir im Gebet. Und wenn ich mich von Gott lieben lasse im Gebet, dann bete ich eigentlich im Heiligen Geist. Denn der Geist Gottes ist nichts anderes als die Liebe Gottes, die sich mir als Mensch radikal zugewandt hat. Das ist dieselbe Liebe, in der Jesus am Kreuz gestorben ist, wo er ja dann sagt, oder das Letzte, was er tut, ist ja, er haucht seinen Geist aus, nämlich den Geist der Liebe. Er haucht die Liebe aus, die ihn ans Kreuz geführt hat und die ihn dort aushalten hat lassen bis zum letzten Abendzug, bis zum Tod. Es ist eine große Gnade und fast ein Ziel des christlichen Lebens, diese Liebe Gottes in unserem Leben immer mehr anzunehmen und alle Zweifel eben heilen zu lassen, die mich immer noch an dieser Liebe Gottes zweifeln lassen. Denken wir immer wieder mal dran, wie oft passiert es uns, dass wir Gott irgendetwas Negatives unterstellen. Es passiert was in meinem Leben, ich werde vielleicht krank, kommt sofort unter Umständen mir der Gedanke hoch, Herr, wie konntest du das zulassen? Warum ich, gerade ich? Und damit habe ich ihm schon wieder unterstellt, dass er diese Krankheit mir geschickt hat, um mich zu ärgern oder um mir etwas zu missgönnen oder um mir eben die Gesundheit nicht eben zu gönnen. Und da merken wir, wie immer ein Zweifel an der Liebe Gottes in uns drinnen ein bisschen knabbert. Im Kern ist es letztlich die Erbsünde von Adam und Eva. Dieser Kern, dieses Kernmisstrauen gegen die Liebe, die Güte Gottes, die schon die Schlange Adam und Eva eingeflüstert hat, hat Gott wirklich zu euch gesagt, von keinem der Bäume im Garten Eden dürft ihr essen? Und durch dieses Einflüstern entsteht der Zweifel in Eva und dann später in Adam, dass vielleicht Gott ihnen doch etwas nicht gegönnt hat, was für sie interessant gewesen wäre, schön war, diese Frucht im und verlockend war eben diese Frucht im Garten Eden zu essen, und dann übertreten sie das Gebot Gottes. Das ist ein Kernzweifel in uns, der immer wieder neu durch Akte des Glaubens, der Liebe, des Annehmens der Liebe Gottes überwunden werden will. Und das können wir eben im Gebet. Und das schenkt uns auch Jesus im Gebet, wenn wir uns ein bisschen dafür öffnen und sagen, Herr, hier bin ich, liebe mich, lass das Wunder deiner Liebe in mir wieder geschehen. Papst Benedikt war vor 4 Jahren in Deutschland bei seinem Abschiedsbesuch, damals in Freiburg, und hat ein großes Wort uns mitgegeben. In einem Vortrag damals vor dem Zentralkomitee der deutschen Katholiken hat er gesagt, das, was den Menschen in Deutschland am meisten fehlt, ist die Erfahrung der Güte Gottes. Das heißt, wir leben in einer Gesellschaft um uns herum, das gilt hier nicht nur für Deutschland, es hören uns ja heute auch mehrere Hörer aus dem umgebenden Ausland noch zu, das, was unseren mitteleuropäischen Mitmenschen und vielleicht auch uns am meisten fehlt, ist dieses konkrete Erfahren, dass Gott mich wirklich liebt, dass er gut ist zu mir. Und warum fehlt uns das? Einmal natürlich wegen den Zweifel, den die Gegenseite immer wieder in uns streut, aber auch deswegen, weil wir diese Liebe Gottes oft zu wenig suchen. weil wir sie nicht dort suchen, wo sie zu finden ist, nämlich in der direkten Begegnung mit Gott im Sakrament, in der Eucharistie, gerade auch in der Anbetung. Und darum glaube ich, antwortet gerade die eucharistische Anbetung, die sich dankbarerweise in den letzten Jahren immer mehr in unseren Ländern auch verbreitet und wieder neu aufersteht, weil darin können wir diese Liebe Gottes ganz konkret erfahren und Gott möchte uns helfen, dass wir von dieser Liebe dann auch Zeugnis geben können vor unseren Zeitgenossen. Wir wissen, wo der Gott ist, der dich und mich und jeden Menschen unendlich liebt.
Beten im Feuer des Heiligen Geistes, das ist unser Thema mit Pfarrer Bernhard Hesse aus Türkheim. Es geht weiter im Vortrag.
Ja, liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb, wir haben uns jetzt gerade mit der Liebe Gottes eigentlich beschäftigt, die für uns konkret erlebbar, erfahrbar ist im Gebet. Ich möchte vielleicht nochmal dazu unterstreichen, bitte denken Sie nie bei solchen Dingen gleich an Gefühle. Es ist ein großer Irrtum, der heute manchmal passiert, dass wir die Beziehung zu Gott im fühlbaren Bereich messen. Sozusagen, wenn ich im Gebet mich sehr, ja, zum Beispiel geliebt gefühlt habe oder eine Salbung gefühlt habe oder irgendwie heil fühle, dann wäre mein Gebet stark und gut gewesen. Und das andere Mal, wenn da gar nichts war und wenn es trocken war und ich vielleicht auch zerstreut und alles, dann wäre es weniger wert gewesen. Das geht bis hin zu dieser berühmten Sünde, die gerne gebeichtet wird. Herr Pfarrer, ich habe unandächtig gebetet. Und die Leute meinen dann oft, ich habe zerstreut gebetet. Da muss ich immer wieder sagen, Vorsicht, eigentlich gibt es nur die Frage, habe ich gebetet oder habe ich nicht gebetet? Andächtig beten in einer Form, die ich mit meinen Gefühlen messen kann, das ist kein Kriterium für die Qualität des Betens, denn es kann auch einer Täuschung unterliegen, denn gerade dieses trockene Gebet kann jetzt auch im Sinne des Liebens sehr intensiv gewesen sein. Mir geht es oft so, dass ich aus der Anbetung hinausgehe, ich war die ganze Stunde weitgehend irgendwie auch zerstreut oder nicht fähig, jetzt irgendeinen tieferen, frommen Gedanken zu fassen. Und trotzdem spüre ich gehe hinaus aus dem Gebet, jetzt ist etwas anders geworden. Es war gut, dass ich in der Anbetung war. Es ist gut, dass ich mich habe lieben lassen. Also bitte verwechseln Sie nie, gerade in der Liebe Gottes, das, was sie fühlen, mit dem, was Gott tatsächlich getan hat. Gott liebt es, würde ich fast sagen, jenseits unserer Gefühle uns unwahrscheinlich viel zu schenken, und er ordnet sich niemals unseren Gefühlen unter. Er schenkt uns ab und zu Gefühle wie ein Zuckerchen, damit wir nicht den Geschmack am Beten verlieren, aber das ist nicht eine Information über die wahre Qualität dessen, was im Gebet jetzt passiert ist. Es ist eben eine Sache, die passiert, einfach weil ich da bin, und die immer passiert, auch wenn ich es nicht messen, spüren, fühlen kann. Gott liebt uns immer. Gleichzeitig können wir jetzt, und das ist jetzt mein letzter Teil, auf diese Liebe Gottes natürlich dann ein bisschen antworten. Wohlgemerkt, es ist nur ein Antworten. Die Liebe Gottes geht immer unserem menschlichen Tun voraus. Im ersten Johannesbrief, das ist fast wie ein Dogma, es ist ein Dogma, kann man sicher sagen, es ist Wort Gottes. Im vierten Kapitel steht dieser klare Satz: Gott hat uns zuerst geliebt. Das heißt, ich kann gar nicht erst Gott etwas tun und dann würde er als Lohn sozusagen für mein Tun mit seiner Liebe antworten. Das ist immer umgekehrt. Gott liebt mich immer schon, als ich noch nichts für ihn getan habe, als ich Sünder war oder natürlich auch bleibe. Und als ich gar nichts getan habe, liebt er mich trotzdem. Ich empfange die Liebe nicht als Lohn, sondern als freies Geschenk. Und ich kann nur auf die Liebe, die er mir schenkt, in meiner menschlichen Armut dann antworten. Natürlich auch wieder am besten mit Liebe. So kann man das auch formulieren. Beten ist nicht eine Frage der Technik, sondern der Liebe. Wer liebt, der betet. Und wer betet, der liebt. Und dieses innere Beten, von dem wir da sprechen, ist dann im Prinzip ein Dialog der Liebe. Man kann es ja auch sagen, dass eben das eine Herzensbeziehung wird zwischen mir und meinem Geliebten. Mein Herz, sein Herz. Man kann auch sagen von einer Herzensvereinigung. Wir kennen das ja bei der Mutter Gottes. Das Herz Marie und das Herz Jesu, die auch manchmal auf der wunderbaren Medaille zum Beispiel miteinander in Einheit dargestellt werden. Um das geht es. Also, dass ich auf die Liebe Gottes mit meiner armen Liebe, am besten mit meiner Offenheit, mit meiner Sehnsucht antworte. Deswegen kann die Ostkirche zum Beispiel einen wunderschönen Satz formulieren: Bete und tu, was du willst. So heißt es beim russischen Pilger. Denn wenn du liebend betest, dann tust du das, was Gott will. Und damit tust du genau das Richtige. Und das Beste ist, du tust genau das, was Gott will, dann liebst du. Es geht in der Liebe jetzt darum, dass wir dadurch antworten, dass wir in die Liebe Gottes einwilligen. Im Prinzip diesen Dialog der Liebe aufnehmen, was wir übrigens sehr konkret machen können. Eines meiner Lieblingsformen in der Anbetung, gerade wenn ich vielleicht ein wenig tiefer kommen möchte in die Liebesbeziehung mit Jesus, ist simpel der eine Satz: Ich liebe dich. Versuchen Sie es einmal, einfach immer wieder wiederholen in der Gegenwart Gottes: Ich liebe dich, ich liebe dich. Wenn Sie das 10 und 15 und 20 Mal wiederholt haben in Ruhe, dann werden Sie spüren, wie auch dieses Echo in Ihrem Herzen erklingt und Sie hören, wie Gott auch zu Ihnen sagt, und Sie machen sich klar, dass er das ja ähnlich und genau zu Ihnen sagt: Ich liebe dich. Damit hast du eine Liebesvereinigung mit Gott, die ja letztlich in der Eucharistie uns auch in der Kommunion dann geschenkt wird. Die Anbetung kommt ja aus der Messe und mündet wieder in die nächste Messe ein. Das heißt, das, was ich da in der Beziehung, im Dialog, im Gebet erlebe, im inneren Gebet eben, das kann sich dann ja sowieso noch sakramental vollenden, wenn ich dann eben die Eucharistie empfange und mich auf diese Weise, oder eher besser gesagt mit mir, sich dann vereinigt. Wenn wir auf diese Weise mit unserem Herzen, mit dem liebenden Herzen beten, Herzensgebet nennt man das, dann wird sich auch in meinem Leben eben etwas verändern. Dann herrscht dieser Geist Gottes immer mehr in mir. Ich denke wie Gott. Der Geist Gottes ist ja nichts anderes wie das, simpel gesagt, oder etwas salopp gesagt, das Hirn Gottes. Das heißt, Gott erlaubt mir, wenn ich mich dafür öffne, wie er zu denken. Es ist derselbe Geist, der die Welt erschaffen hat. Der hilft mir jetzt auch selber zu arbeiten, dass ich das Rechte tue. Er hilft mir, wie er zu entscheiden. Er hilft mir, wie er zu denken. Eben anders zu denken, wie man menschlich denken würde. Also Gebet im Heiligen Geist heißt, dass ich mit dem Hirn Gottes bete oder mit diesem Horizont Gottes beginne, zu denken und zu beten. Zum Beispiel eben dann auch in die Breite zu den anderen Menschen, wenn ich dann fürbittend mich um andere Menschen mühe und so. Dieses Beten im Geist, dieses Antworten bedeutet, dass ich plötzlich mit einem anderen Blick auch auf meine Mitmenschen schaue und somit auch dann missionarisch anders tätig sein kann. Beten ist eine Liebesbeziehung. Ich möchte schließen mit einem Wort der Mutter Teresa, die einmal gesagt hat, Beten ist Freude, Beten ist Sonnenschein der Liebe Gottes, Beten ist Hoffnung ewiger Glückseligkeit, Beten ist die brennende Flamme der Liebe Gottes für dich und für mich. Lasst uns füreinander beten, da dies der beste Weg ist, einander zu lieben. Sei heute der Sonnenschein der Liebe Gottes. Mit diesen Worten lade ich Sie auch ein, jetzt auch noch Ihre Fragen vielleicht zu bringen, wenn Sie noch Näheres dazu wissen wollen.
Dazu gebe ich Ihnen die Nummer, wenn Sie jetzt anrufen wollen, hier bei Radio Horeb, 089-517-008-008. Für alle, die aus Südtirol, der Schweiz, Luxemburg, aus irgendeinem anderen Land als Deutschland anrufen, 0049 vorwählen, dann die 89-517-008-008. Es wäre schön, wenn Sie sich mit einbringen. Sie können Pfarrer Bernatess jetzt Fragen zu diesem Thema stellen oder vielleicht auch ein Zeugnis geben. Heute geht es bei Radio Horeb um das Gebet, Beten im Feuer des Heiligen Geistes. Bei uns zu Gast Pfarrer Bernhard Hesse aus Türkheim. Sie können anrufen, Fragen stellen. 089-517-008-008 ist die Nummer, die Sie brauchen. Es haben auch schon Hörer angerufen. Die erste ist Frau Bessler aus Tannhausen. Grüß Gott.
Ja, grüß Gott. Grüß Gott, Herr Pfarrer Hesse. Die große Freude habe ich mit Ihrem Vortrag gehört. Ich habe einfach die Freude, das Glück, den Herr Pfarrer Hesse sozusagen als Lehrer zu haben. Seit Jahren sind wir öfters in Türkei. Und ich will das eben als Zeugnis sagen. So wie er sagt, so ist es. Das ist ein Weg, da muss man Geduld haben. Aber das lohnt sich und das hat wunderbare Früchte. Das wollte ich einfach so als Zeugnis sagen. Vielen herzlichen Dank.
Dankeschön, Frau Bessler.
Vielen Dank für den Anruf. Ja, auf Wiederhören.
Wiederhören.
Wir haben eine Hörerin aus Berlin, Frau Ehler. Grüß Gott. Hallo.
Hallo. Hallo. Ich grüße Sie. Ich habe die Hälfte, glaube ich, vom Vortrag mitbekommen. Und ich hoffe, dass ich jetzt meine Frage verständlich rüberbringen kann, weil ich ja so ganz schnell zum Hörer gegriffen hatte. Und zwar geht es darum, wenn ich jetzt beispielsweise bete, aber sozusagen eine andere Haltung habe, also ich muss es mal ganz konkret machen, also mich beschäftigt gesellschaftlich sehr das Thema der gleichgeschlechtlichen Liebe, das Thema der Ehe zwischen Mann und Frau und der Forderung aus gesellschaftlichen Kreisen, dass es halt auch geöffnet wird für gleichgeschlechtliche Liebende. Und gestern nach dem Tag in Stuttgart habe ich die letzte Ansprache noch gehört von einem der Organisatoren, der sagte dann eben, ja, wir als Christen dürfen in diesem Thema uns nicht gegen die Liebe stellen. Und dann habe ich mir so gedacht, was ist denn, es gibt ja viele Menschen, die sind Christen, die auch eben gleichgeschlechtlich leben und lieben und denken. Und wenn die jetzt beten, Herr, bitte, ich bin doch so, wie ich bin, du hast mich doch so geschaffen, wie ich bin, bitte mach das doch möglich. Die beten ja dann auch zu Jesus.
Eine ganze, ich gehe mal kurz dazwischen, weil ich merke, dass so viele anrufen und das jetzt ein ganz weites Feld einnehmen würde. Ja. Pfarrer Hesse, was?
Man kann ja auf jeden sagen. Fall. Interessanterweise hatten wir ja am Anfang, ganz am Anfang dieses Wort Jesu an die Samariterin, der sagt, ja, wir müssen im Geist und in der Wahrheit anbeten. Erstens mal sind wir Menschen unterwegs, das heißt, wir können immer als Sünder anfangen, Jesus zu begegnen. Er hat keine Probleme. Jeder ist unter jeder Voraussetzung ihm willkommen im Gebet. Das heißt aber noch lange nicht, dass er uns, und deswegen Feuer des Geistes, nicht verändern möchte. Er möchte uns ja heilen. Er möchte ja, dass wir im Laufe des Gebetes uns von ihm immer mehr verändern lassen im Sinne, dass unser Leben seinem Willen entspricht, seiner Wahrheit, die uns in der Schrift und auch in der Natur vorgegeben ist. Bei dieser Geschichte mit Gleichgeschlechtlichkeit denke ich mir immer, das Beste ist nochmal, dass man neben der Bibel, die natürlich auch klar ist, erst einmal auch auf die Natur schaut, und in der Natur ist einfach klar, es ist männlich-weiblich geschaffen und Mann und Frau gehören zueinander, und von daher ist es auch im Gebetsleben klar, dass Gott uns helfen will, in eine Verfassung zu kommen, wo wir unserem ursprünglichen Auftrag immer besser gerecht werden, dem Willen Gottes uns annähern. Und Veränderungen sind bei Gott kein Problem. Er hat die Macht, uns immer zu heilen und auf seine Wege zu führen. Und das macht er auch gerne im Gebet, auch im Gebet im Heiligen Geist.
Danke.
Alles Gute nach Berlin. Auf Wiedersehen. Ja, wäre natürlich interessant, diese biblischen Stellen alle noch rauszufinden, aber dafür ist heute nicht das Thema und nicht die Zeit. Ich merke, dass ganz viele noch versuchen anzurufen. Eine Hörerin hat eine Frage hinterlegt bei uns, und zwar hat sie gesagt, man sagt, Gott ist bei mir, der Himmel ist bei mir, und das spürt sie auch oft, aber wenn jetzt Probleme auftauchen, also sie haben in der Familie Fall von Krebs, ja, dann schwindet, also wo ist dann Gott, oder wie geht man damit um?
Die Liebe, von der ich gesprochen habe, die Gott zu uns hat, ist eben die Liebe Jesu am Kreuz, ist die gekreuzigte Liebe. Das heißt, er zeigt uns, dass gerade dieses Schmerzliche, das Leiden des Menschen in seiner Liebe enthalten ist. Wir sagen ja auch zueinander, ich kann einen Menschen leiden. Und wir wissen genau auch, dass die Liebe zu einem anderen oft auch Leid mit einschließt. Unwillkürlich oft, ohne dass da eine böse Absicht dahinter ist. Ich muss unter Umständen auch etwas ertragen können, wenn ein anderer eben schwierig ist. Und bei der Liebe Gottes geht es immer darum, dass wir klar sind, dass bei Gott vieles Platz hat, wir Menschen oft nur zu kurz sehen. Gerade eine Erkrankung hat bei Gott, kann Gott aus allem etwas Gutes machen, gerade dann, wenn wir es ihm geben. Das Gebet gibt mir die Möglichkeit, die Dinge, die ich nicht verstehe, Gott gegenüber abzulegen, werft all eure Sorgen auf den Herrn, er kümmert sich um euch, und er wird uns gerade im inneren Gebet, in der Anbetung, mehr und mehr von innen her verstehen lassen, warum das jetzt so sein muss und nicht anders. Und dann hat Gott immer noch auch die Möglichkeit zum Wunder. Gerade im Gebet erlebt man das ja öfters, dass auch Heilungswunder verschiedenster Art passieren, wenn wir bestimmte Probleme erst einmal ihm von ganzem Herzen übergeben haben. Also ich denke, da im Gebet lösen sich diese Widersprüche immer mehr auf, und gerade deswegen ist dieses Gebet auch so wertvoll.
Ich denke, auch diese Bibelstelle kann ja auch eine Hilfe sein, wenn man die immer mal wieder betrachtet. Er hat unsere Krankheiten auf sich genommen. Also er trägt es. Ja, er trägt es mit. Wir haben eine Hörerin aus Aachen. Frau Colette ist in der Leitung. Grüß Gott.
Grüß Gott.
Grüß Gott.
Pfarrer Hesse, ich möchte mich ganz herzlich bei Ihnen bedanken. Dieser Vortrag, der ist mir sehr zu Herzen gegangen. Ich liebe es, den Herrn in der Heiligen Eucharistie anzubeten. Und wir haben nur noch, ich bin auch schon Mitte der 70 und es sind so viele Kirchen geschlossen worden und viele ältere Leute, die entbehren das, dass sie die eucharistische Anbetung nicht mehr so wahrnehmen können, wie sie das gerne möchten. Und ich habe jetzt aber was ganz Wunderbares gehört. Für diejenigen, die Internet haben, man kann über eine Internetadresse, das ist Schule des Glaubens, Pfarrer Fritz May, Anbetung. Wenn man das eingibt, dann kann man sich in eine Anbetungskapelle, wo den ganzen Tag, auch Nacht über, das Allerheiligste ausgesetzt ist, einmal in Irland oder einmal in Polen, kann man anwählen. Und das ist so wunderbar und das tut mir so sehr gut und das möchte ich allen, die die Möglichkeit haben, mitgeben.
Dankeschön, ja. Das gibt es tatsächlich, das stimmt, das weiß ich auch. Trotzdem würde ich immer noch empfehlen, wenn Sie irgendwo eine Möglichkeit haben, auch ähnlich wie bei der Messe auch, die man auch im Fernsehen anschauen kann, ist es nicht genau das Gleiche, wie wenn man jetzt eben dann selber an einer Messe teilnimmt, so ist bei der Anbetung ähnlich. Aber wenn man keine andere Möglichkeit hat, mag es durchaus eine Hilfe sein.
Dankeschön für den Anruf. Alles Gute nach Aachen. Ja, die Zeit ist um. Vielen Dank, Pfarrer Hesse, dass Sie bei uns waren, zu diesem Thema gesprochen haben. Sie können diese Sendung auch bestellen oder Sie können einfach auf unsere Internetseite gleich gehen, www.horeb.org. Lassen Sie mir noch ein bisschen Zeit, dann wird diese Sendung gleich auch im Netz sein. Sonst können Sie aber auch beim CD-Dienst anrufen und eine CD bestellen, wenn Ihnen das lieber ist, 08328 921 120. Herr Pfarrer Hesse, dürfen wir Sie zum Schluss um den Segen bitten?
Gerne. Unsere Hilfe ist im Namen des Herrn,
der Himmel und Erde erschaffen hat.
Der Herr sei mit euch
und mit deinem Geiste.
Es segne und behüte euch und alle, die euch anvertraut sind, der allmächtige und gütige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.
Gelobt sei Jesus Christus.
In Ewigkeit. Amen. Danke und
schön.
Alles Gute wünscht Ihnen Marion Kuhl.